Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Nach einer Woche unfreiwilliger Pause, krankheitsbedingt, ganz gesund sind wir alle noch nicht, aber wird schon, vor Weihnachten muss es ja. Oscar, du hattest ein besonderes Wochenende, entsprechend musstest du natürlich fit sein. Wie hast du es denn überstanden?
Ja, ich habe es gut überstanden. Endlich nach fast 6 Monaten wieder mal Rugby zu spielen, dann auch immer Viva, war natürlich unglaublich, muss man schon in aller Fairness sagen. War eine wilde Woche auch für mich persönlich, später dann zu mehr. Ich wurde unter anderem operiert, habe immer Viva-Stadion gespielt, es ist auf jeden Fall einiges passiert, deshalb bleibt dran und freut euch drauf. Die Folge wollen wir aber heute mit einem anderen Thema anfangen, wenn man so will. Denn es hat sich so eine Diskussion in den letzten Tagen freigesetzt und darum geht es, worum es so häufig geht, um Geld. Und zwar in ganz vielen Belangen. Das ist ziemlich interessant. Unser erster Punkt sind die Merchandising-Zahlen, die rausgekommen sind. Marc, du hast ja früher auch mal, oder in der Bonn warst du ja mit dafür verantwortlich. Willst du uns die einmal kurz vorstellen und vielleicht auch schon mal so einordnen?
Ja, also es geht um, wir haben leider nicht allzu viele Zahlen, wir haben nur einen groben Überblick bekommen. Aber es geht unter anderem darüber, welchen Anteil Merchandise im Gesamtbudget von Vereinen spielen kann. Und da gibt es eine relativ große Diskrepanz. Blues, größter Verein oder einer der größten Vereine der Welt, hat einen Merchandise-Umsatz von 12,5 Millionen Euro im Jahr. Das ist ein Anteil am Budget von fast 26%. Schon viel. Nur mit Merchandising im Jahr machen. Was genau da alles mit reinfällt, ist, kann ich nicht sagen, aber es ist schon mal viel Geld. Vor allem, wenn man es vergleicht mit der Liga-Konkurrenz. Clermont, die traditionell auch einen recht starken Merchandise-Umsatz haben, haben nur einen Umsatz von 1,57 Millionen Euro an Fanartikeln im Jahr. Das ist ein Anteil am Gesamtbudget von 2,6%. Im Jahresumsatz, den Clermont mit ihrem Merchandise machen. Das ist schon relativ wenig. Und dann gibt es noch einen dritten Verein, Castres, mit 1,09 Millionen Euro. Auch nur ein vergleichsweise geringer Anteil am Gesamtbudget. Ich denke, da gibt es zwei Dinge, die man irgendwie ansprechen muss. Castres, Toulouse, zwei unterschiedliche Nachbarn. Das ist nicht überraschend, dass es da eine so starke Diskrepanz gibt. Toulouse, erstmal ein Ort mit was 800.000, 900.000 Einwohnern plus Orte drumherum plus größter Verein der Welt. Dass sie einen deutlich größeren Umsatz mit Merchandise machen als Astre, die, sagen wir mal, doch nicht ganz unwesentlich kleiner sind. Sowohl als Stadt als auch als Verein. Das überrascht sicherlich nicht. Aber dass Toulouse auch einem Verein wie Clermont zum Beispiel so weit voraus ist, die RA aus der gar nicht mal so einer kleinen Stadt kommt. Clermont, ich weiß gar nicht wie viele, 200.000, 300.000 Einwohner.
Ja, wahrscheinlich schon 300.000. Wobei, der Unterschied, und das sind glaube ich die Zahlen aus der letzten Saison, daran liegt und darüber wurde auch gesprochen, weil bei uns dieses Jahr, man weiß das ja, Clermont war in einer finanziellen Schieflage, die hat dann Michelin, also der Verein, ausgesorgt oder dafür gesorgt, dass überhaupt der Spielbetrieb erhalten bleiben kann und hat eben auch viele Änderungen mit eingebracht. Und eine Änderung unter anderem ist, dass der Merchandise-Verkauf wieder in den Verein integriert worden ist. Vorher wurde der nämlich von einem Drittpartner übernommen und sind natürlich auch viele Gewinne abgeflossen. Und das haben die jetzt geändert. Das habe ich jetzt auch am eigenen Leib mal miterlebt. Ich habe nämlich Trikots kaufen wollen für Kumpels. Und da muss man auch mal erwähnen, ey, so ein Trikot, das ist echt teuer. Also mit Spielerrabatt, also wir kriegen die nicht umsonst, wir Spieler, sondern müssen die dann auch kaufen, wir haben natürlich dann so bestimmte Rabatte. Aber ey, 80 Euro für ein Trikot mit Spielerrabatt, das ist schon echt krass, das ist schon echt viel Geld. Ich habe dann zwei Trikots geholt, 160 Euro. So, und weil die in der Boutique alle ausverkauft waren, musste ich dann ins Lager gehen. Und da war ich im Lager und was da los war, also die haben da wahrscheinlich gefühlt jeden aus der Marketingabteilung abgezogen, damit die da Pakete packen, weil es jetzt eben nicht mehr von einem Dienstleister übernommen wird, sondern vom Verein selber. Und da habe ich auch mal gefragt, was die jetzt so an Umsätzen im Monat machen und was ich so herausgehört habe, deutlich, also wird diese Saison der Umsatz deutlich, deutlich höher sein als das, was wir da als Zahl haben. Aber es ist natürlich auch viel, viel mehr Arbeit, weil ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viel Logistik und was da gepackt werden muss und das Lager so riesig. Also es war unglaublich, aber ich habe meine 2 Trikots bekommen und dann war ich auch wieder raus aus dem Lager, denn da hatten die noch genug zu tun.
Es ist schon ein Riesenaufwand und das ist viele Vereine, gerade in der 2. Liga, auch in der 1. Liga tatsächlich, sind da wirklich nicht gut aufgestellt. Ich meine, selbst ein Verein wie Grenoble zum Beispiel. Also wenn man da ins Stadion geht, das ist ja echt deprimierend, was sie als Fanshop haben. 2 Trikots, 2 alte Trikots, Hut und ein Bleistift und das war's dann eigentlich. Das ist teilweise schon echt, wenn man das halt vergleicht, was viele andere Sportvereine, ob es jetzt nur Basketball, Fußball, was auch immer ist, was man da alles kaufen kann, ist das schon, hängt der Rugby echt hinterher. Man,
es gibt und viele wenn du schon bei Hängen bist, die Pro D2-Vereine hängen ja umso mehr daran, weil wenn man das Thema noch mit einbringen kann, die TV-Geldverteilung zwischen der Top 14 und Pro D2 wird sich nochmal ändern. Diese Saison war es ja 60-40, richtig?
Ja.
Und ab der nächsten wird es dann 70-30. Das heißt, ja, für die Top 14 natürlich gut, für die Pro D2 aber nicht ganz so toll. Was natürlich dazu führen wird, dass man das Geld woanders herbekommen muss. Und das wird zwangsläufig daran liegen, die Stadien, den Fanshop, die Fan-Experience etc. einfach weiter auszubauen.
Ich werde auch sagen, dass ich finde, dass es keine gute Entscheidung für die Top 14 letzten Endes ist. Weil wir sind ja aktuell an dem Punkt, also wir reden von der Verteilung der Gelder für die Top 14. Die 100, was, 40, 50 Millionen Euro, 60 Millionen Euro.
Viel
die,
Geld auf jeden Fall.
Ja, die aktuell jedes Jahr an die Top 14 gehen. Die Pro D2 holt 8,9 Millionen Euro im Jahr an TV-Geldern. Und diese 160 Millionen Euro, die wurden aufgeteilt, 60-40 und jetzt dann nur noch 70-30. Das heißt aber auf Deutsch, dass sie ohnehin schon, was wir gesehen haben, dass Aufstiegs- oder aufsteigende Teams seit Jahren schwerer und schwerer haben, sich in der 1. Liga zu halten. Und das wird natürlich mit dieser größer werdenden Schere an TV-Geldern noch größer werden. Und wir werden auch sehen, dass es jetzt, nachdem es den einen oder anderen Drittliga-Verein getroffen hat, auch in den nächsten Jahren den einen oder anderen Zweitliga-Verein geben wird. Ich denke da an Vereine wie zum Beispiel Aurillac, die sicherlich mittelfristig oder vielleicht sogar kurzfristig massive Probleme haben werden. Haben in den letzten Jahren, was, 600.000 Euro an Gehalt eingespart?
Ja.
Gehen sportlich entsprechend da, wobei immer noch besser, als man meinen sollte. Aber das wird natürlich nicht einfacher für solche Vereine. Und selbst wenn sie jemals mirakulös aufsteigen, die Chance auf einen Klassenerhalt dürfte quasi nicht existent sein.
Dürfte kompliziert werden und dann vor allen Dingen auch noch in der Klasse zu bleiben, wird noch komplizierter, denn jetzt gerade diese Woche ist eine Debatte über das Salary Cap zustande gekommen, wenn man so sagen möchte. Es gibt ja etablierte Regeln bis 2027, ja, was das Salary Cap betrifft, welche Ausnahmeregelungen es gibt. Es gibt ja so eine bestimmte eine Liste an Nationalspielern, französischen Nationalspielern. Und wenn Vereine eben einen auf dieser Liste haben, dann haben sie, dürfen sie mehr Gehalt ausgeben. Ich glaube, es sind 180.000 Euro pro Spieler und für Dupont sind es nochmal 400.000 Euro, weil Dupont ist eine Sonderregelung, weil er ist halt Dupont, ist halt ein bisschen teurer. Was natürlich dazu führt, dass man so eine gewisse Wettbewerbsverzerrung hat, weil du hast natürlich Vereine wie Toulouse mit 12 internationalen Spielern und natürlich Dupont, was dann dazu führt, dass sie 2,4 Millionen Euro an Gehalt haben. La Rochelle 1,2 Millionen, Bordeaux ist das etwa 1 Million. Und dann hast du Vereine wie Vannes, die haben halt keinen einzigen. Ja, Bayonne hat auch niemanden. Du hast also natürlich, entsteht dadurch eine Debatte, denn auf der einen Seite ist es fair, Vereine dafür zu belohnen, dass sie Spieler ausbilden, dass sie Spieler in die französische Nationalmannschaft bringen. Und es ist ja irgendwie auch logisch, weil ein französischer Nationalspieler, der GIF ist, dem muss man eben viel Geld bezahlen. Es gibt der Markt halt, gibt der Markt halt her und das muss gemacht werden, das ist auch alles verständlich. Was aber dazu führt, dass man natürlich dieses Geld, das muss man nicht zweckgebunden dem Spieler geben, das kann man ja auch anderweitig verteilen. Und gerade bei einer Summe wie 2,4 Millionen kann es eben auch dazu führen, dass Vereine das Geld eben andersweitig ausgeben für andere Spieler. Und das führt natürlich, oder für einige führt das zu einer Wettbewerbsverzerrung. Da ist eine große Debatte drum ausgebrannt, ob man das machen sollte, ob man das nicht machen sollte. Wie siehst du das, Marc?
Ich denke, es ist auch ein faires Argument zu sagen, du brauchst einfach, wenn du ein Verein bist wie Toulouse oder La Rochelle mit 12 bis respektive 7 französischen Nationalspielern, Bordeaux mit 6 quasi ihre gesamte Hintermannschaft, ne? Du musst natürlich auch einfach einen breiteren Kader aufstellen. Das Problem ist natürlich, dass du dich in sehr schwierige Situationen manövrieren kannst. Clermont hat das ja am eigenen Leib miterlebt, nachdem unter anderem Damien Penaud gegangen ist und 2-3 andere Nationalspieler. Man ist von einem ausgelasteten Salary Cap, wäre man dann an dem Punkt gewesen, wo man eben zusätzlich, nachdem man diese Topspieler verloren hat, nochmal zusätzlich andere Spieler hätte abgeben müssen, weil das Salary Cap sich abgesenkt hätte. Gleichfalls zum Beispiel La Rochelle. Aktuell spielen sie eine mittelmäßige Saison. Lass mal alle Nationalspieler sagen, wir hören auf. Oder, weil das ist ja bei dem Antonio nicht mehr ganz, ganz unwahrscheinlich, dass der mittelfristig in Rente geht oder nicht mehr für die Nationalmannschaft spielt. Ich weiß nicht, ob ich diese Rechenspiele so interessant finde, dass ich mich daran erfreuen kann. Ich bin kein Betriebswirt, ich bin kein Buchhalter. Finde ich nicht so spannend, mir dann zu überlegen, ah, guck mal, der wurde nicht nominiert. Welche Auswirkungen hat das denn auf das Salary Cap im nächsten Jahr? Und das ist dann halt auch eine Situation, wo man dem Nationaltrainer vielleicht auch ein bisschen zu sehr Macht einräumt, über das Ligageschehen zu entscheiden. Aber vielleicht bin ich da auch einfach schon wieder an einem Verschwörungstheoretiker-Punkt. Aber ja, ich finde, du
hast halt schon einen Punkt, weil ich bin so hin und her gerissen. Auf der einen Seite verstehe ich natürlich, dass du das irgendwie auch subventionieren möchtest, dass das Vereine mit dem Ziel ja in die Entwicklung gehen, ey, dieser junge Spieler soll mal für Frankreich spielen und wir haben davon einen direkten Wettbewerbsvorteil. Man kann ja auch sagen, man hat einen Nachteil dadurch, dass man Nationalspieler hat, weil die dann eben viel weg sind, möglicherweise überlastet sind, die brauchen mehr Urlaub, weil die haben einen höheren Load etc. 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 Deswegen braucht man Geld für jeweilige Injuries, Injury Cover. Ich finde es super kompliziert, weil ich glaube, alle haben irgendwo recht oder irgendwo auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist Leute, die immer alles wissen, sind mir sowieso suspekt. Ich weiß nicht, ob es gut ist, ich weiß nicht, ob es schlecht ist. Ich glaube, es wird nur die Zukunft zeigen, weil die Gefahr, und du hast sie eben erkannt, ist diese, was machst du, wenn dir auf einmal 2-3 französische Nationalspieler abspringen, dann hast du auf einmal 600.000 Euro Gehalt weniger im Jahr, was du einsparen musst, was du möglicherweise aber schon in Verträgen zugesichert hast, ist also nur kompliziert, macht das Ganze für Betriebswirte in den Vereinen sicherlich interessant, aber ob das auf Dauer gut für die Vereine ist und gut für die Liga ist, bleibt abzuwarten. Ich glaube, ganz final kann man das noch nicht sagen, wird heiß debattiert. Ich meine, wenn ihr dazu eine Meinung habt oder sogar BWL studiert habt oder anderweitig in dem Sektor tätig seid, dann könnt ihr uns das ja immer gerne schreiben, denn ich bin da echt hin und her gerissen. Und es kommt, jeder Präsident hat auch eine andere Meinung. Toulouse findet es natürlich gut, ja, in Montpellier findet man es nicht so super. Was auf jeden Fall, glaube ich, festzuhalten ist.
Von der Absenkung des Salary Caps. Ja. Also ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die durchaus auch ein Punkt wert ist zu sagen. Also, ne, wenn man schon über Betriebswirte redet, den alten Maßstab, in Krisenzeiten gibt man Geld aus und in Hochzeiten wird das Geld gespart. Ob man hier schon von einer Hochzeit reden kann, weiß ich nicht, aber kann man natürlich auch irgendwie aus der Perspektive sagen. Naja, wir wissen jetzt alle, wie schnell es gehen kann, dass die kaputt geht. Weiß, wie es mit wann und ob eine nächste Pandemie oder eine Naturkatastrophe kommt. Natürlich auch überlegen, ob man sagt, okay, jetzt wo es gut läuft, sorgen wir dafür, dass die Vereine Geld sparen und letzten Endes, das war ja auch immer die Idee des Salary Caps, die Vereine vor sich selbst zu schützen.
Ich meine, wohin das hier führt, dass es kein Salary gibt, das kann man ja. Prominentestes Beispiel ist sicherlich der Baseball in den USA, wo dann Spieler Verträge über 600 Millionen bekommen, auf 10 Jahre gestaffelt, aber die ersten dann, sage ich mir, das erste Jahr nur 2 Millionen und dann wird das immer nach hinten verschoben in die Zukunft und dann werden sportliche Erfolge schon eingerechnet. Also das ist alles so ein bisschen, das ist natürlich jetzt, Rugby wird das nicht kommen, wird das niemals so sein wie im Baseball in Amerika, aber es kann natürlich schon absurde, ja, absurde Konstrukte dann durch entstehen, wenn man diese Salary Cap aufhebt. Ich glaube, es ist schon was Gutes für die Vereine. Als Spieler sagt man sicherlich, naja, ist ja irgendwie so ein Kollektiv gegen uns, eine Verschwörung gegen die Spieler, weil wir eben nicht uns frei am Markt testen können, weil es ja immer nur Budget X gibt, was jeder Verein auszugeben hat. Aber ich glaube, aus Fanperspektive und auch aus Vereinsperspektive und auch als Funktionär, da ist schon ein Salary Cap sehr sinnvoll.
Ich glaube ich auch einfach generell, hat eigentlich mit dem Thema nur bedingt was zu tun, aber es steckt auch einfach viel mehr Unwissen dahinter. Es gibt einen voll okayen Podcast, wenn ich das mal so euphorisch sagen darf, von Ben Youngs und Dan Cole, die sich geäußert haben, naja, natürlich gewinnen die französischen Vereine, die haben ein Salary Cap von 30 Millionen Pfund.
Frechheit, das sind nur 10,7 Millionen.
Ja, es sich nur um das Dreifache auf einmal verrechnet. Ich glaube, da muss man auch einfach vielleicht nochmal so ein bisschen, es ist ein kompliziertes Thema. Ja, und es gibt viele verschiedene Modelle und ob die Franzosen das Beste gefunden haben, das weiß ich nicht. Es ist natürlich auch so eine Frage der globalen Rugby-Ökonomie. Aber wir sind jetzt schon im französischen Salary Cap doppelt so hoch wie im englischen. Die URC auf der anderen Seite hat zum Beispiel gar keins und dazu kommen wir später nochmal. Muss man halt so ein bisschen abwägen, wie man das. Florian Grill, französischer Präsident, hat davon geredet, dass eine Veränderung des Salary Caps eine Kriegserklärung an die Rugby-Welt wäre. Weit würde ich
Kriegserklärungen, drunter ging es auch nicht, ne?
Nein, drunter geht's nicht. Es ist,
Willkommen in Frankreich.
Es ist ein heiß diskutiertes Thema und wir werden da sicherlich nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben. Heute hat die Finanzkommission getagt, also der Finanzausschuss der Ligue Nationale de Rugby. Dazu werden wir sicherlich mal detaillierter sprechen, sobald irgendwas tatsächlich entschieden ist.
Entschieden wurde in der Zwischenzeit aber so einiges. Leider muss man in dem Kontext sagen, es war für Rugby wieder so eine Woche, wo man sich wirklich nur an den Kopf fest. Jeden Tag kommt irgendeine neue Meldung, wo man einfach nur denkt, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben die fünf von Bordeaux, die zu langen Haftstrafen verurteilt wurden, 14 Jahre, 12 Jahre. Dann haben wir Mohamed Owas, der ja besoffen im Auto angehalten worden ist, noch eine Wodkaflasche vorne rumgeflogen ist. Du hast einen zweiten Reihe-Stürmer, der zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt wurde mit einer Fußfessel. Du hast den nächsten, deren Fall verhandelt wird, und dann hast du auch noch zwei Spieler, die vom Training in Racing suspendiert werden, weil sie anscheinend, das weiß ich nicht, aber das hat man so in den Medien genommen, im besoffen zum Training gekommen sind oder gar nicht erschienen sind. Also es ist leider wieder vollkommen verrückt. Ich weiß nicht, ob das in anderen Sportarten auch passiert und nur nicht rauskommt oder ob da im Rugby wirklich, also ich kann es mir nicht erklären, warum da wirklich jeden Tag hast du so eine neue Meldung gefühlt.
Ich glaube, also es ist nicht Rugby alleine. Es kommt in anderen Sporten nur viel weniger raus. Und da hat Rugby nun mal das Problem, dass er nicht die Sportart Nummer 1 ist. Fußball in Deutschland hat also die gleiche Menge an Fällen nach allem, was man so hört. Nur, dass eben viel nicht darüber berichtet wird, weil man sich irgendwo den Zugang zu den Vereinen nicht verscherzen möchte. Auch selbst große Medien wie Sportschau mit eingeschlossen, die sich nicht trauen, da Spieler von großen Vereinen oder generell von Vereinen anzugehen. Wir haben das auf kleinerem Niveau im Rugby auch. Also ich erinnere mich an einen Fall aus Narbonne, wo ich auch diese Aussage von den betroffenen Journalisten tatsächlich bekommen habe, dass es eben hieß, naja, wenn wir darüber berichten, dann kriege ich keine exklusiven Meldungen mehr, ich komme als Pressevertreter nicht mehr zu den Spielen, ich kann nicht mehr zum Training. Meine Arbeitsgrundlage ist letzten Endes sehr in Gefahr. Jetzt kann man natürlich darüber sprechen, ob das die Sache in Ordnung macht, nicht darüber zu berichten. Ich würde ja sagen, nein. Aber ich verstehe die Angst davor. Und ich glaube, das, was mich am meisten stört, letzten Endes, du kannst natürlich über viele Dinge reden, dass du einfach sagst, du hast viele Männer auf einem Haufen, die viel Alkohol und Drogen konsumieren, und dass da Dinge passieren, ist absolut nicht in Ordnung, und dass es da einen Kulturwandel geben muss, ist klar. Mein Problem ist eher, dass diesen Kultur, wie die Vereine darauf reagieren. Ich glaube, das ist für mich das, was mich stört. In dem einen Fall, über den ich gerade gesprochen habe, in Narbonne, da war die Reaktion, naja, also klar wussten wir, dass er es gemacht hat, und ja, klar haben wir ihn trotzdem zum Kapitän gemacht, aber wir wussten ja nicht, dass er verurteilt wurde. Ja, aber ihr wusstet, dass er es gemacht hat. Und ich verstehe es zum Beispiel auch bei einem Fall von einem Spieler von Béziers, einem Center von Béziers, wo der Coach das Opfer gesehen hat. Das Opfer des Spielers wurde noch in derselben Nacht zum Haus des Trainers gebracht. Der Trainer hat das Opfer ins Krankenhaus gebracht. Hat gesehen, wie schlimm es war. Es geht
um häusliche Gewalt, richtig?
Häusliche Gewalt, ja. Vor den Augen des eigenen Kindes hat dieser Spieler auf seine am Boden liegende Frau eingetreten. Der Trainer fährt die Frau ins Krankenhaus und sagt dann in seiner Aussage in der Gerichtsverhandlung auf die Frage, warum er ihn denn 2 Wochen später wieder eingesetzt hätte, naja, er hat ja schon seine Frau und sein Kind verloren, sollen wir denn hier jetzt noch auf einen am Boden liegenden Spieler einspucken? Und ihr, dass man seine Frau und sein Kind verliert, das ist vielleicht eine Option, die man sich überlegen sollte, bevor man auf sie eintritt. So, das ist doch keine, was ist das denn für eine Aussage? Und das ist das, was mich wirklich, wirklich nervt und stört. Auch mit, weißt du, bei einem Chris Farrell kann man vielleicht noch überlegen, so sagst, okay, der Mann hat vor 5 Jahren, er war nicht tatsächlich beteiligt, bei ihm ist es in seinem Fall ist es eine Verurteilung wegen unterlassener Hilfeleistung. Kann man drüber reden, ob man den entlassen muss? Persönlich würde ich sagen, wahrscheinlich schon, aber kann man drüber diskutieren. Aber auch bei Rory Grice, der im gleichen Verein spielt, oder Louis Jam, der ja auch noch aktiv ist, allerdings in einem anderen Verein, sagen die Vereine, naja, also lasst uns erstmal hier überlegen, wir werden dazu jetzt erstmal nichts sagen und wir schweigen uns jetzt erstmal aus, wo du sagst, ein Spieler, der rechtskräftig wegen 14 Jahre wegen Gruppenvergewaltigung verurteilt ist, den kannst du relativ unkontrovers entlassen. Ist meine persönliche Meinung. Weil bei 14 Jahren Haft, wir reden hier, selbst falls er in Berufung geht, reden wir hier nicht davon, dass in Frage gestellt wird, ob er schuldig ist oder nicht. Wir reden nur über eine Länge der Strafe.
Ja, es ist komplett verrückt, und es ist vor allen Dingen für das Image vom Rugby, es ist halt einfach, auch in Frankreich ist es halt einfach extremst kontraproduktiv. Also du hast also es gibt so einen, ja, so einen roter Faden eigentlich, der sich das ganze Jahr durchzieht. Es hat mit Argentinien angefangen im Sommer und es geht immer weiter. Und es ist einfach nicht gut. Also es ist einfach eine Katastrophe, um es so ganz klar auszusprechen.
Um einmal kurz 2 weitere Strafen mit abzuhaken. Eine nur zur Info eigentlich, Biarritz hat in der Tabelle 5 Punkte Strafe kassiert.
Warum aber eigentlich, frage ich mich. Weil ich habe das nur gesehen auf Instagram kurz, habe ich mir gedacht, also die haben jetzt so einen guten Saisonanfang gespielt und jetzt sind schon wieder 5 Punkte weg, das ist ja ein ganzer Bonussieg.
Während es wird viel Transparenz von den Vereinen verlangt. Mhm. Dem ist die Neuführung während des Verkaufs des Vereins nicht nachgekommen, auch auf erholte Nachfrage nicht. Und entsprechend haben sie zu dem Zeitpunkt eine 10.000 Euro Strafe auf Bewährung bekommen. Und anscheinend hat der Verein jetzt erneut Anfragen der Finanzaufsicht ignoriert und erst auf Hausbesuch quasi entsprechende Dokumente vorgelegt.
Auf Hausbesuch.
Und aufgrund dieser Nicht-Kooperation hat die LNR jetzt entschieden, dass sie entsprechend 5 Punkte in der Tabelle verlieren und die auf Bewährung ausgesetzten 10.000 Euro Strafe jetzt dann eingefordert werden. An sich eigentlich eine dumme Strafe, weil eigentlich
es ist keine Dokumente Sache, waren ja anscheinend da, die wurden nur erst bei Hausbesuch rausgerückt. Solche Verfahren kämen eigentlich sonst nur, wenn die Abu-Chakas vor der Tür stehen, aber
Das ist ja die Sache, die ich halt nicht verstehe. Es ist halt einfach eine dumme Strafe, weil letzten Endes ist es ja keine Sachentscheidung. Es ist ja nicht so, dass sie gegen irgendwas verstoßen haben. Aber du musst halt die Dinge vorlegen. So funktioniert es im französischen Rugby und generell eigentlich. Das ist ja...
ziemlich simpel eigentlich, ja. Ja. Was nicht so simpel ist, wäre eher kontrovers, 18 Monate Haft, wir kommen leider zu dem Thema immer wieder zurück, aber auf Bewährung für einen Spieler, der bei einem gefährlichen Tackle einen Gegenspieler gelähmt hat. Irgendwie auch verrückt. Zeigt, ich habe es ja selber in Stade Français erlebt, nicht erlebt, ich war nicht dabei, aber ein Jahr bevor ich eben gekommen bin, ist ja ein Spieler auch tatsächlich gestorben. Bei einem Espoir-Spiel, U21-Spiel. Das zeigt einfach manchmal auch, wie verrückt und gefährlich und unglücklich man beim Rugby-Spielen sein kann. Ne? Also, ja.
Ich habe das Thema mit aufgenommen. Wir reden von einem zu dem Zeitpunkt 17-Jährigen und einem zu dem Zeitpunkt 18-Jährigen und einem zu dem Zeitpunkt 20-Jährigen, die bei einem Unispiel letzten Endes in Tarp aufeinander getroffen sind und der eine Spieler hat den jetzt Gelähmten in einer, ich weiß gar nicht, wie man es übersetzt, Plakage Kathedral, also das ist eigentlich das, wenn du den Spieler um 180
ausheben, Grad drehst. Ausheben, so, ne?
Ja, und da eben mit Schulter und Kopf zuerst auf dem Boden. Und das, was eigentlich so das ist, was jetzt interessant sein wird zu sehen, ist, dass eben diese Dinge nicht auf dem Platz bleiben, sondern man auch für Dinge, die auf dem Platz geschehen, Teile des Sports sind, wegen Körperverletzung belangt werden kann. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Weil wie gesagt, wir reden jetzt von einem Extrembeispiel, aber ab wann wird ein Foul, also quasi ein Foulspiel, das wurde ja bis jetzt nur auf dem Platz sanktioniert. Und ich bin gespannt, inwiefern sich das auswirkt, abseits des Platzes eine entsprechende Sanktion bekommt. Bin da sehr gespannt. Ich finde es nicht prinzipiell schlecht. Bin nur gespannt, wie sich das auswirken wird.
Ja, haben wir erwähnt. Jetzt kommen wir endlich mal zu erfreulichen Nachrichten. Ja. Denn ich weiß gar nicht, was war der Sonntag, meines Wissens? Müsste der Sonntag gewesen sein?
Ja.
Notre Dame wurde eröffnet. Ich habe es selbst geguckt auf France 2. Und mir ist auch eine bekannte Person aufgefallen mit Briefschal. Und zwar allseits bekannt François Hollande. Ja, unser Mann aus Tulle. Tulle war Bürgermeister von Tulle, eine kleine Stadt in der Nähe von Brief. Ist auch bekennender CRB-Fan, ist häufiger mal da in der Kabine, hält da Ansprachen. Vor allen Dingen, wenn da eine Kamera in der Kabine ist, dann besonders gerne. Aber ja, die Franzosen sind happy, ja, dass Kulturerbe wieder eröffnet. Und immerhin war auch ein bisschen Rugby vor Ort. Ja. Super.
Super, auch der ein oder andere französische Verein im Champions Cup, der ein oder andere weniger. Ulster hat 19-40 gegen Bordeaux verloren. Bordeaux, die sich lange schwer getan haben, um jetzt mal vielleicht zum Sportlichen zu kommen, so langsam, nach einer halben Stunde. Exeter hat 64-21 gegen Toulouse verloren, bis zu 21-64. Bordeaux haben sich lange schwer getan, dann aufgedreht. Toulouse haben in zwei Champions Cup Spielen mehr Versuche gelegt als Perpignan in 11 Ligaspieltagen.
Es ist aber auch verrückt, wie Toulouse spielt. Also ich hab das Spiel gesehen. Man hat das Gefühl, es ist also einfach, man muss ja auch sagen, auswärts. Sie haben in England gespielt. Also, dann haben wir 60 Punkte den reingelegt. Man, wirklich, das war Klassenunterschiede, aber sowas von, vor allen Dingen Exeter. Sie haben es ja versucht. Also, sie haben eine klare Taktik. Wir machen das Spiel kaputt. Wir gehen alle auf Dupont. Wir tackeln ihn immer late. Wenn er auf dem Boden ist, drücken wir noch irgendwie einen Ellenbogen ins Gesicht. Es hat überhaupt nichts gebracht. Kriegt 60 Punkte zu Hause. Das ist nicht nur mit einem Salary Cap zu erklären, sondern mit einem klaren Klassenunterschied.
Müssen vielleicht an der Stelle auch dazu sagen, Exeter, für die sich noch erinnern, ist nicht so lange her, dass sie zweimal Meister waren und den Champions Cup gewonnen haben, aktuell mit 7 Niederlagen aus 7 Spielen auf dem letzten Platz der englischen Liga.
Sind die sogar hinter den Newcastle Falcons?
Ja,
Newcastle. Das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein.
Zwei mehr als Exeter.
Da geht's für Exeter.
Ja. Vielleicht zum. Wollen wir euren Auftritt
einmal schieben? Ja, machen wir, wie du möchtest, ja.
La Rochelle hat 35-7 gegen Bristol gewonnen. Glaube, das wirklich Erwähnenswerte von diesem Spiel war der Versuch von Jack Nowell, der auf gefühlten 2 mm.
Akrobatisch.
Also wirklich krassen Versuch noch gelegt hat. Ich habe vergessen, einen Vereinsnamen zu schreiben. Castra hat 16-14 gegen Munster gewonnen. Stade Français hat 17-28 gegen die Saracens verloren.
Soweit so unspektakulär.
Das ist soweit so unspektakulär, aber... Okay, vielleicht haben wir noch kurz Sailor 29-7 gegen Racine gewonnen. Paris mit in zwei Spielen 3 rote Karten, 2 gelbe Karten, 24 Penalties kassiert. Ich meine, jetzt war die rote Karte gegen Makalu auch wirklich selten dämlich. Also gegen für beide hat ja dem gegnerischen Neuner, der vom Ruck weg ist, erstmal das Bein weggetreten und ihm dann, als er zu Boden gefallen ist, nochmal, ich glaube, in Wrestling-Begriffen wäre das ein Clothesline gewesen. Also wirklich 2 rote Karten eigentlich in einer Aktion.
Sah nicht gut aus, sagen wir so.
Nee. Aber woher kommen diese Disziplin, also so massive Disziplinprobleme? Die haben sie in der Liga ja eigentlich nicht.
Ich glaube, man muss sagen, auch die beiden anderen roten Karten von Asago und Pesonti in Munster waren ja auch schon so. Ich fand es auch Luke Pierce, es waren harte rote Karten. Also es war einmal, man rennt zurück, man möchte jemanden tackeln, man schmeißt sozusagen den Arm so. Und weil der Gegenspieler fällt, trifft man ihn im Gesicht, es gibt eine rote Karte. Und das andere war halt so ein kleiner Neuner, der halt hochgehoben wurde und hätte auf dem Kopf fallen können. Es ist nicht passiert, aber es hätte eben passieren können und deshalb gab es auch eine rote Karte. Luke Pierce, dazu komme ich später noch, hat uns ja auch gepfiffen gegen Leinster. Aber das waren schon 2 harte rote Karten. Was ich viel, viel krasser finde, sind 24 Penalties. Ja, das sind ja 12 pro Spiel, das ist schon eine Menge. Damit kann man kein Spiel gewinnen. Zumal ich das Gefühl hatte, mit ein bisschen mehr Disziplin hätten die Saracens geschlagen. Sie haben ja auch losgelegt, wie die Feuerwehr, haben tolles Rugby gespielt, attraktives Rugby gespielt und dann machst du dir dein eigenes Spiel dadurch halt kaputt. Warum kann das passieren? Ich bin ja da selbst kein unbeschriebenes Blatt, das passiert halt manchmal, weil man ja zu geladen ist, wenn man zu viel beweisen möchte. Du warst ja auch dabei, als mir das passiert ist. Das kann schon passieren, das ist glaube ich nur menschlich, dass man auch mal ja so einen Fehler hat. Das Wichtigste ist einfach, dass man daraus lernt und versucht, das für sich aufzuarbeiten, warum man das gemacht hat, warum so eine Sicherung durchbrennt. Weil alle 3 Spieler sind Top-Spieler, französische Nationalspieler, alle 3 französische Nationalspieler, alle 3, man kann schon sagen, mehr als nur eingespielte Top-14-Profis. Und ich glaube, man sollte sich jetzt nicht wegen dieser Situation bewerten. Aber natürlich für Stade Français sieht es jetzt irgendwie bitter aus, weil der Champions Cup mit 2 Niederlagen, der ist eigentlich vorbei, kann man abhaken.
Für Toulon sieht es besser aus. 4. Sieg in Folge. Also 29 gegen Glasgow gewonnen. Bren am Ende, auch wenn sie sich ein bisschen schwer getan haben, gegen den. Sind sie noch amtierender URC-Champion? Ich weiß es gar nicht genau.
Ich weiß nur, dass sie richtig gutes Rugby spielen da in Glasgow. Ich habe mich selbst über das Spiel gesehen und war echt überrascht. Tolles Rugby, schnelles Angriffs-Rugby, hartes Rugby. Und sie haben auch kräftig durchrotiert gegen Toulon. Gehört ja auch zu Wahrheit dazu, ne?
Ja. Also war wirklich ein tolles Spiel. War, glaube ich, das letzte Spiel vom Wochenende.
Ja, und dass du das sagst als Champions Cup-Hater, du bist ja der Hater im Podcast, also schon überzeugend.
Also war hat schon viel, viel gemacht. Band war auch euer Auftritt in Dublin. Losgelegt wie die Feuerwehr. Gleich 2. oder 3. Minute ein sehr schön rausgespielter Versuch. Und dann aber offensiv nicht mehr so ganz zum Zug gekommen gegen die in Fairness hochfavorisierten Leinster. Aber auch die offensiv nicht wirklich zum Zug gekommen.
Ja, fangen wir mal vom Anfang an. Also, wenn du gegen Leinster spielst, hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst sagen, wir spielen gegen Leinster, wir haben keine Lust, wir sind, ne, die haben mehr Talente als wir, du spielst ja im Endeffekt, am Ende des Tages spielst du halt gegen die irische Nationalmannschaft, plus ein Barrett, plus ein Snyman, aber nochmal ein bisschen besser vielleicht als die irische Nationalmannschaft. So. Das heißt, fangen wir mal am Montag an. Kommst du als Spieler, kommst du da an und dann machen die Trainer natürlich ihre Arbeit und muss in dem Fall auch sagen, echt einen tollen Gameplan entwickelt, weil sie sich nämlich alle Spiele angeguckt haben von Leinster, so gefühlt die letzten 2 Jahre, und sie genau geschaut haben, welche Spiele Leinster eigentlich verloren, wann hat Leinster verloren, und sie haben dann verloren, wenn man im Endeffekt so ein bisschen ihr Spiel spiegelt. Das heißt also, du kickst viel, du spielst nicht in deiner eigenen Hälfte und du zwingst sozusagen zu Fehlern. Gutes Beispiel dafür, das Spiel gegen die Stormers aus der letzten Saison, also wenn man mäßig, um es runterzubrechen, du möchtest Leinster schlagen, spiel wie die Stormers. Das war, glaube ich, sogar im Finale. Ja, im Finale vom USC. Das heißt, wir haben im Endeffekt am Montag die klare Marschroute gehabt. Das sind unsere Setplays. Alles, was in unserer eigenen Hälfte ist, das kicken wir weg. Weil Leinster ist halt ein top organisiertes Team, ob es jetzt in der Verteidigung ist oder im Angriff. Das heißt also, wir versuchen die Bälle so zu kicken, dass wir sie contesten können. Wir haben Racker auf der Ecke. So, der Typ, entweder fängt er den Ball oder er haut halt denjenigen um, der den Ball fängt. Und wenn wir halt eine Gasse haben, dann klauen wir die Gasse und bereiten uns darauf gut vor. Das ist halt dann der Montag. Dann kommt der Dienstag, wo man dann mal anfängt zu trainieren. Den habe ich leider verpasst, denn beim Gassentraining am Morgen habe ich leider einen Finger in mein Auge bekommen und mir mein gesamtes Augenlid aufgerissen. Also ja, es war auch so verrückt, der Rugby-Accident. Das passiert eigentlich nicht. Weshalb ich dann am gleichen Tag noch, ich habe mich um 9, glaube ich, verletzt. Da muss man ja ein bisschen nüchtern sein. Da wurde ich dann um 15 Uhr erstmal operiert. Wurde das erstmal das Augenlid wieder zugenäht. Ich weiß nicht, ob ich das noch so ein bisschen sehen kann.
Du warst ja.
War halt alles hier so offen. Sieht ganz lustig aus, das musst du halt nähen. Ne? Und das kann jetzt auch nicht der Arzt nähen, weil es halt Augenlid und dann ins Auge stechen, das ist nicht so schön. Und dann wurde ich halt am gleichen Tag noch operiert und der Arzt meinte zu mir 10 Tage. Da habe ich gesagt zum Arzt, geht nicht. Ich kann jetzt nicht 10, es geht nicht, ich kann nicht 10 Tage warten. Ich habe Dienstag, mit Donnerstag, Freitag, ja, in 4 Tagen muss ich spielen. Ja, meinte er, kann er natürlich nicht empfehlen, da habe ich mir gesagt, das ist mir egal, ich spiele trotzdem. Hab dann am Donnerstag wieder mittrainiert und dann sind wir am Freitag tatsächlich schon abgereist im Privatflieger nach Dublin. Haben da unser Teamrun gemacht und dann ging es auch schon Richtung Spiel. Und das war, also man muss halt fairerweise sagen, für uns Deutsche, Georgier, Moldawen, ist es wahrscheinlich so das Nächste, was wir spielen können, um ans internationale Level zu kommen. 40.000 Leute im Stadion, Viva, also was das, allein wie krass der Rasen ist, was das für ein guter Rasen ist, das schockt einen schon. Die Kabinen, das ist wie im Film, als wenn du hier eine Weltmeisterschaft spielst und vor allem, wenn du dann vor 40.000 Leuten spielst, fallen dir zwei Sachen auf. A, die Fans sind viel zu freundlich in Irland, du hast das Gefühl, das ist wie ein Heimspiel, weil ja, das ist nicht so wie in der Top 14, wo es aggressive Atmosphäre ist, es ist so eine sehr entspannte Atmosphäre. Und B, aber egal ob es 10, 20, 30, 40.000 Leute sind, sobald du auf dem Feld bist, bist du so im Modus, du vergisst es komplett. Ne? Und das, was ich nur so noch im Kopf hatte, war, als wir rausgerannt sind, Feuerwerkskörper, es war dunkel, alle hatten ihre Handykameras an. Es ist unglaublich. Also das ist eine Erfahrung, die ich, glaube ich, nie vergessen werde. Das noch mein Champions Cup-Debüt und es ist ja auch erstmal ein 4. Spiel für Clermont. Viel Spielzeit habe ich ja nicht bekommen. Um dann das Ganze vielleicht nochmal zuzumachen zu Ende hin, haben wir uns eben auch noch teuer verkauft. Ne? Ich glaube, es gab nicht wenige auch aus der Presse, die damit gerechnet haben, dass wir irgendwie mit 50 Punkten nach Hause geschickt werden. Und ich glaube, am Ende des Tages haben wir einfach auf Sieg gespielt. So dumm, wie sich das anhört. Wir haben eine gelbe Karte bekommen, wenn man sich das Ergebnis anguckt, 15-7. Das heißt, es fehlen noch 3 Punkte, um eben einen Bonus-Defensivpunkt zu bekommen. Und wir waren in Unterzahl und wir haben gesagt, ja egal, wir kicken den Ball jetzt zur Gasse und legen einen Versuch. Es hat nicht funktioniert, wie man sehen kann, aber das war halt unsere Mentalität. Wir haben auch vom Spiel, wir haben nur geredet, wir gewinnen dieses Spiel. Und das passiert nicht häufig, aber es war eine echt gute Ansprache, auch von Etienne Falgou, der meinte, egal was heute passiert, wir gewinnen das Spiel und wenn wir einfach einen Teil von uns aus diesem Feld lassen. Und so haben wir halt gespielt. Ich glaube, wir haben dieses Spiel mit so einer Aggressivität und so einem Willen gespielt, dass das Leinster so ein bisschen verzweifelt war, weil die haben so viele Fehler gemacht, so viele Bälle fallen gelassen und wir reden hier von den besten Spielern auf ihrer Position. Dass im Endeffekt, glaube ich, sogar noch viel, viel mehr möglich gewesen wäre, hätten wir einfach Akzente im offensiven Spiel hätten besser setzen können. Weil wir haben, glaube ich, auch 24 Vorbälle dann gemacht oder 14, ich glaube es waren 14. Und das ist natürlich dann schwer gegen Leinster, weil die können schon Rugby spielen. Aber gut, wir haben uns teuer verkauft, auf der Tabelle bringt es uns nichts, aber gutes Gefühl bleibt zumindest.
Ja. Unter anderem auch mit Iré Simoni.
Das kann ich mir nicht aussprechen. Ira.
Ja. Sehr falsch, okay.
Australier, Bambis früher gespielt. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob er eigentlich Fullback oder Center ist, aber.
Center eigentlich.
In jedem Fall da auch noch eine neue Option für die Rest der Saison. Also meiner Meinung nach zumindest sehr, sehr gut gespielt.
Ja, hat halt einen richtig fetten Ruf und ich habe es ja schon vorher angesprochen: die Trainer mit einer ganz klaren Marschroute, so und so wollen wir kicken, so und so wollen wir spielen. am Ende des Tages, es hat funktioniert. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das Spiel, aber wir waren ja einmal kurz davor, den Versuch zu legen. Wir spielen das Offload, Alec Newsom hat den Ball, muss ihn nur noch ablegen. Und dann wird halt, glaube ich, Barrett war es, hat ihn mir den Ball aus der Hand gerissen. Und dann hat der Lenz da nochmal 100 Meter Versuch gelegt. So. Also wirklich 100 Meter in die eine Richtung und dann aus dem eigenen Mal nochmal 100 Meter zurück. Und wenn du den Versuch da legst, dann ist es ein komplett anderes Spiel. Aber gut, hätte, ne, könnte, das ist immer so.
Also ich will nicht verkaufen, aber es war zumindest für mich als Fan und Zuschauer ein durchaus unterhaltsames Spiel zu verfolgen.
Ja, auf jeden Fall. Muss
ich auch sagen. Viele Gelegenheiten, Zebrez zu verfolgen, werden wir nicht mehr haben. Der Verein wird wohl 2025 eingestampft und nach Padua verlegt.
Kurze Frage, sorry, was passiert mit den Spielern? Die Verträge werden dann einfach überschrieben auf die neue Franchise oder sind die dann erstmal arbeitslos?
Das ist eine gute Frage, eine von vielen, die gelöst werden muss. Ja, ist alles noch offen, müssen wir mal schauen. Noch ist es auch nicht offiziell, das ist aber die Gerüchteküche, die... Sagen wir mal, was heißt Gerüchteküche? Das ist schon ein bisschen mehr als Gerücht. Also ich habe das aus...
Ich wollte gerade schon sagen, wo deine Kontakte überall hinreichen, dass du selbst in Italien hier die Sachen weißt, bevor sie in der Presse stehen. Meine Güte.
Also es stand schon in der Presse mittlerweile. Okay. Daraufhin habe ich nachgefragt. Ist aber wohl tatsächlich entweder in diesem oder vielleicht in dem Jahr darauf oder in der Saison darauf. Zebra eingestampft wird, was... Schade ist, weil man hatte durchaus immer mal wieder den Eindruck, dass die Fortschritte machen, aber der Zuschauerzuspruch war jetzt auch sehr, sehr gering, muss man natürlich sagen. Also gegen Lyon waren was 20 Leute im Stadion. 19 an, 20 am Ende. Muss man halt auch vergleichen, denn Lyon in ihrem ersten Challenge Cup Spiel in Frankreich mit über 14.000 Zuschauern im Stadion.
Wobei die auch alle nur wegen der Party kommen, Lyon, oder nicht?
Ja, aber trotzdem zu einem Challenge-Cup-Spiel in Frankreich 14.000 Leute zu kriegen, das ist schon nicht ohne, finde ich. So viel waren in allen anderen Challenge-Cup-Stadien in Frankreich insgesamt da.
Fairer Punkt.
Mit Ausnahme von Wann natürlich. Aber Perpignan hat auch vor einem Drittel vollen Stadion gegen Connacht verloren, 1831. Embra hat 52-12 gegen Bayonne gewonnen. Wann hat 43-19 gegen Gloucester gewonnen? Erik Marx in der 47. Minute eingewechselt. Und das war auch schon der Challenge Cup.
Naja, Po hast du jetzt einfach rausgelassen, oder? Die haben mir nicht gegen die Lions gespielt und verloren? Oder war das absichtlich, weil du die südafrikanischen Teams boykottierst?
Oh nee, das war keine Absicht. Aber ihr seht, wie viel Aufmerksamkeit ich dem Challenge Cup schenke. Ich hab zumindest in Vorbereitung auf den Podcast die Zusammenfassung geguckt. Das ist mehr, als ich die letzten Jahre gemacht habe.
Immerhin.
Ja, Po hat gegen Gloucester, hat gegen die Lions verloren, nachdem das Spiel kurzfristig da kriegen's. Odedö, ich spiele einfach mal den Teaser an der Stelle. Normalerweise Top 14, aber die haben wir diese Woche nicht. Odedö 23-22, das nicht ganz deutsche Duell zwischen Dax und Provence. Maxim Oldmann hat durchgespielt für Dax, die 23-22 gewonnen haben. Oder? Auch da spielen wir nochmal den Adler ein. Und Eus Nostadt war leider nicht mit von der Partie, hat aber in der Woche davor gespielt und einen Stern geholt. Also die deutschen Nationalspieler holen mehr Sterne als der durchschnittliche Kandidat im Dschungelcamp. Ich glaube, damit kann man schon was anfangen.
Wollen wir noch aufs Spiel eingehen? Hast du es gesehen?
Zusammenfassung gesehen.
Ich habe nämlich das ganze Spiel gesehen und ich muss echt sagen, meine Güte, das war also wieder ein Just-in-Time von Dax. Das ist ja jetzt zum zweiten Mal gegen Biarritz. Du sitzt ja wieder heute hier im schönen Biarritz-Trikot. Also zum zweiten Mal jetzt wirklich mit der Sirene den Heimsieg geholt, wieder durch ein Penalty und drei Punkte. Echt ein enges Spiel. Und ich muss auch fast sagen, also manchmal hast du ja so Schiedsrichter an der Prozedur, wo man sich denkt, also hätte dieser Penalty jetzt sein müssen, und ich glaube, in dem Fall kann man schon sagen, er hätte nicht sein müssen, Provence hätte dieses Spiel auch gut und gerne gewinnen dürfen, ohne dass wir uns jetzt hier aufregen. Ja, aber das ist natürlich, was eine Cinderella-Story von Dax, also letztes Jahr, wir sie ja eigentlich abgeschrieben als Absteiger, oder du warst ja, glaube ich, sehr davon überzeugt, dass sie absteigen, und sie spielen jetzt die zweite Saison ja wieder mit Kurs auf die Playoffs.
Ich muss ganz offen sagen, ich bin immer noch davon überzeugt, dass sie letzte Saison absteigen. Also, damit war ja nicht zu rechnen. Bin auch nicht sonderlich gut in Mathe in aller Fairness, aber damit war ja nicht zu rechnen. Aktuell Tabellenfünfter. Tabellenvierter sogar. Biarritz hat in der Tabelle, die ich vor mir habe, doch den Punktabzug nicht drin. Also Tabellenvierter sogar. Und echt beeindruckend, was die da machen. Vor allem mit deutlich weniger Geld als einige Konkurrenten.
Weißt du, was die haben? Die haben Talent. Die haben kein Geld, aber die haben richtig viel Talent. Die haben jetzt ja auch von uns aus Clermont haben die so einen Medical Joker geholt.
Ja.
Tutuwuli, das ist also Fijianer, ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe, der ja eigentlich keinem was sagt, wenn man mal ehrlich ist. Der ist auch noch nicht Chief, in der Rugby-Welt nicht bekannt. Aber Dax findet dann immer wieder solche Leute, hat auch bei den Profis trainiert, immer sehr gut auch trainiert. Aber natürlich als Non-Chief-Jung in Clermont dann zu spielen, ist sehr schwer. Aber dass die dann solche Leute auch finden, das ist schon echt verwunderlich, aber das absolut richtige Signing. Raka Junior, wenn man so möchte, und der jetzt in Dax unterwegs. Also schon, muss man echt sagen, dass die echt ein Auge für Talent einfach haben. Ne?
Bizet, 34-20 gegen Montauban, haben außerdem 800.000 Euro Subvention von der Stadt gekriegt.
Lecker.
Die war wahrscheinlich schon eingeplant. Aber gut, Biarritz 16-0 gegen Nizza gewonnen, haben sich überraschend schwer getan. Oyonnax haben endlich mal das geleistet, was man von ihnen erwartet, und 53-10 gegen Svoya-Ulm gewonnen. Agen 43-17 gegen Aurillac. Nevers haben tatsächlich mal gewonnen. Auch schön. Freut man sich, ein Lebenszeichen. 23-15 gegen Colomiers. Valence hat 28-23 gegen Mont-de-Marsan gewonnen. Tim Menzel durfte tatsächlich mal wieder von Anfang an rangen. Wurde in der 56. Minute planmäßig ausgewechselt. Und Grenoble haben sehr eindeutig gegen Brief gewonnen. 34-22. Das Ergebnis war aber knapper, als das Spiel eigentlich impliziert.
Ja, also gute Aufholjagd nochmal in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit schon, kann man schon sagen, war deutlich. Aber dann zweite Halbzeit, Issa Mamel legt nochmal zwei Versuche, Vollgas. Man muss auch sagen, Brief einiges durchrotiert. Und ich glaube, wenn man da disziplinierter gewesen wäre, die erste Halbzeit ein bisschen wacher gewesen wäre, sind wir wieder bei wäre, dann wäre das ein anderes Spiel. Wobei ich aber auch glaube, dass die Niederlage mit Hinblick auf das Team möglicherweise aus Brief nicht eingeplant, aber zumindest akzeptiert ist. Man hat jetzt nicht versucht, mit der vollen und absoluten Kapelle anzutanzen, weil man hat ja auch Probleme mit den GIF-Nummern, das muss man ja auch sagen. Also das Brief sieht da gerade echt nicht gut aus. Die müssen irgendwie versuchen, ihre GIF-Zahlen wieder hochzubekommen. Sowieso interessant, was sie machen. Das ist ja einer der Pro-Deux-Vereine, der mit der Rekrutierung schon weit vorgestoßen ist und unter anderem auch André Strassen als Medical Joker unterschrieben hat. Jemand, den ich noch gut kenne aus meiner Zeit in Paris, wurde nämlich wegen Doping gesperrt für 4 Jahre und ist dann natürlich, was heißt natürlich, also war praktisch mehr oder weniger Hals oder über Kopf, hat das Land verlassen, möglicherweise auch wegen Scham. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass die ein oder andere Brille möglicherweise in seinem Locker lag, über die sich dann der ein oder andere Spieler gefreut hat aus dem Fanzone Formation, weil man die sich wahrscheinlich sonst nicht hätte leisten können. Er hat sie noch nicht zurückgefordert, aber er jetzt in Brief. Und dazu mal zwei Fragen. Wie siehst du das? Jemand wegen Doping gesperrt, 4 Jahre gesperrt und kommt jetzt zurück nach Frankreich. Hast du da so ein komisches Gefühl als Fan oder sagst du, der hat jetzt hier seine Strafe abgesessen und dann ist auch gut?
Er hat seine Strafe abgesessen. Ich finde das dann erstmal fair zu sagen, okay. Ja. Ob er sportlich eine Bereicherung ist, bleibt abzuwarten. Meine 4 Jahre ist schon eine lange Zeit. Ich weiß nicht, was er in der Zwischenzeit gemacht hat.
Er hat bei den Stormers dann mittrainiert und auch schon wieder ein bisschen bei den Stormers gespielt. Er hat 8 Spiele für die Stormers gemacht.
Also das heißt, er hat durchaus Matchpraxis.
Ich denke doch. Also.
Ja, dann, also ich find's, ja, also vor allem wird er sicherlich günstiger zu haben sein als ein oder andere Spieler auf einem ähnlichen Niveau, der nicht 4 Jahre Dopingsperre abgesessen hat. Ist natürlich trotzdem eine Sache, dass man dann natürlich ein besonderes Auge drauf hat, ob sich denn gewisse Proben auffällig verhalten oder nicht. Ja. Natürlich eine gewisse Vorverurteilung da macht, aber sicherlich, er ist nicht der Erste, der davon zurückgekommen ist. Er wird nicht der Letzte sein. Prinzipiell, ne, Strafe bekommen, Strafe abgesessen. An sich ist er jetzt wieder ein völlig normaler Spieler. Ja. Kann ja auch hoffen, dass er seine Lektion gelernt hat.
Faires Statement. Hake ich so ab, nehme ich so mit. Kommen wir zum Abstiegskampf der Pro D, weil das echt ein interessantes Thema ist. Weil du hast ja tatsächlich einige Vereine, die unten mitspielen. Du hast Oyonnax, wo man sich fragt, warum. Aber Fakt ist, sie sind unten dabei. Du hast Nizza, du hast sowas wie Aurillac oder Nevers. Jetzt hast du die Lage in Nizza, dass die auf dem Transfermarkt wirklich nochmal gut aufgestockt haben, einiges an Leihen dazu geholt haben. Einen Neuner aus Stade Français, der nicht viel gespielt hat. Einen Center aus Montpellier, der nicht viel gespielt hat, noch gar kein Spiel gemacht hat, vorher in Aurillac gespielt hat. Das heißt also, sie versuchen sich jetzt nochmal zu verstärken, neben den Klassen halt ins Auge. Ja, du hast noch Valence, der unten drin sind. Wer glaubst du macht's? Wer glaubst du geht runter? Wer muss am Ende der Saison die Segel einholen und in die National?
Also meine Hoffnung ist, meine Vermutung ist, dass es Nizza und Valence werden. Also meine Hoffnung ist, dass zwei runtergehen, einfach weil mit diesem Relegationsspiel immer noch nicht warm geworden bin. Aber ich meine, Nizza haben 7 Punkte Rückstand, das ist zu dem Zeitpunkt der Saison noch nicht so problematisch. Ich denke halt nicht, dass Nizza so ein... Valence hat, ein Verein wie Valence hat auch keinen riesigen Heimvorteil. Aber einen größeren als Nizza. Und ich glaube, dass Valence hat einfach viel mehr Spiele, wo sie nicht weit fahren müssen. Grenoble, Oyonnax, ne, zum Beispiel. Die haben einfach kürzere Strecken. Sie haben mehr Derbys, was sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr auffeuern kann. Ich glaube schon, dass sie ein bisschen besser aufgestellt sind. Ich glaube, dass Oyonnax letzten Endes nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Also das würde mich nach wie vor sehr wundern, einfach weil sie einen ganz anderen Kader haben. Auf der anderen Seite jetzt die nächste Sache, die zwei Spieler, über die sich der Verein Gedanken machen muss, um auch immer Gedanken machen muss. Dazu ein Trainer, der nicht da ist, kann natürlich auch einfach alles jetzt nochmal durcheinander geworfen haben und abwarten. Ich glaube, Aurillac ist kein Verein, der am Ende absteigt. Dieses Jahr. Ich glaube, die haben einen anständigen Kader und einen guten Heimvorteil und die werden sich sicherlich irgendwo 2, 3, 4 Punkte vorm Relegationsplatz befinden am Ende. Nevers, glaube ich auch, dass sie sich irgendwann fangen werden, wenn sich diese kilometerlange Verletztenliste irgendwann mal ein bisschen lichtet. Sind ja dieses Wochenende schon wieder 3 Spieler dazugekommen. Wenn sich das irgendwann mal lichtet, dann haben die, glaube ich, auch alles in der Hand, um nicht abzusteigen. Nizza, Valence sehe ich da eher ein bisschen schwierig.
Ja, aber Nizza, das Fragezeichen, was bringen jetzt die Verstärkungen, die man sich nochmal geholt hat, ist immer so ein bisschen die Frage. Ich denke, kann was bringen. Und dann ist es vielleicht dann doch Valence, die absteigen werden. Was auf jeden Fall schon feststeht, davon bin ich fest überzeugt, wir bekommen wieder einen Abstiegskrimi wie im letzten Jahr. Freut euch drauf, ja, könnt ihr jetzt schon dahin fiebern. Es wird spannend bleiben und ich glaube, es kann alles passieren. Bis auf das Oyonnax absteigt, denn dafür sind die zu gut.
Ja, da müssen wir ein bisschen realistisch bleiben, glaube ich. Auf der anderen Seite hätten wir auch nicht über Montpellier gedacht und die waren nur ein Fingerbreit davon entfernt. Also was weiß ich. Haben auch alle gedacht, dass Sachs absteigt. Kommen wir zu National.
National und die Frauen, richtig, genau, das haben wir noch. Das wollen wir euch nicht vorenthalten.
Einigen interessanten Spielen tatsächlich. Albi Carcassonne, ein Rugby League Klassiker in der National, das schwarz-gelbe Duell. Ein Derby, kein richtiges Derby, aber fast ein Derby. 28-31 am Ende für Carcassonne. Ein wenig überraschend, wenn ich ehrlich bin. Aber 8-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt. Carcassonne, die damit ihren 5. Platz festigen und Albi auf den 6. Platz verdammen. Allerdings muss man auch sagen, dass hinter Albi auf Plätzen einen großen Abstand gibt.
Na, wird sicherlich noch der Trainereffekt sein. Also ich habe mit jemandem aus Carcassonne gesprochen, der meinte, neuer Trainer soll echt gut sein. Der hat jetzt gesagt, jeder bekommt seine Chance. Deswegen wurde kräftig durchrotiert. Man hat ja gewonnen zu Hause, jetzt nochmal gewonnen auswärts mit einer relativ stark veränderten Mannschaft. Und was ich auch so rausgehört habe, dass das Team viel, viel besser organisiert ist, dass man eine viel, viel klarere Struktur hat von dem Aufbau der Woche, so wie ich sie auch aus der Top 14 kenne, Pro de Deux kenne. Und ich glaube, das ist dann auch so ein ausschlaggebender Punkt, um Auswärtsspiele knapp zu gewinnen. Und ja, warum nicht? Vielleicht ist es ja der neue Trainer jetzt, Carcassonne, Richtung Pro de Deux. Narbonne kann sich warm anziehen. Es tut mir leid, Marc.
Ja, ich glaube noch nicht dran, aber es ist natürlich...
Sie haben auch gewonnen, Narbonne, aller Fairness, auch noch auswärts und auch sehr knapp. Haben
auch auswärts gewonnen. Persönlich muss ich ganz offen sagen, dass mir Albi einfach... dass ich kein großer Fan von Albi bin. Einfach sagen, dass mir deren Arbeit die letzten Jahre ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Ich nicht gönne. Das ist eine sehr subjektive Sache. Sehe ich ein. Aber ich freue mich... für Carcassonne. Carbe haben auch überraschenderweise nochmal gewonnen. 30-23 gegen Périgueux vor ganzen 800 Menschen offiziell.
Für Carbe ist das viel, hallo?
Carbe ist das völlig in Ordnung. Naja, ist es nicht, aber
im Stadion, wo 20.000 reinpassen.
Da fehlt schon irgendwie die Eins davor mindestens. Aber ja, ein wichtiger Sieg letzten Endes. Tab war ja zwischenzeitlich doch recht tief im Abstiegskampf drin. Aktuell jetzt sind aber konsolidiert 8 Punkte vor den Abstiegsplätzen. In Ordnung, da müssen sich andere ein bisschen wärmer anziehen. Bourgoin zum Beispiel haben schon wieder zu 0 auswärts verloren. Derby gegen Chambéry 24-0. Bourg-en-Bresse vielleicht mit der Überraschung des Wochenendes. 20-20 in Rouen gespielt. Das ist... eine mittelschwere Überraschung und damit immerhin auf den 7. Platz vorgerückt, während Rouen den 2. Platz punktgleich mit Narbonne erstmal verteidigt. Marquois oder Marcon Bereuil vielmehr, Olympique Marquois, hat das Aufsteigerduell gegen Langon gewonnen, 22-9, allerdings immer noch auf dem letzten Tabellenplatz, wie gesagt, mit 2 Punkten auf Bourgoin, aber vom Relegationsplatz kommen sie ja zumindest erstmal vorerst nicht weiter runter. Das ist ja schon mal eine positive Nachricht. Und Suren hat, wie bereits angesprochen, 19-20 gegen Narbonne verloren. Wenn man das Spiel hätte sehen können, wäre es sicherlich ein sehr spannendes gewesen. Auch die Highlights waren von der Videoqualität eigentlich fast nicht schaubar. Schade manchmal, aber nach allem, was ich gehört habe, war es haushoch verdient gewonnen hat, auch wenn das sicherlich wieder nur eine subjektive Einschätzung ist, die aus einer Fanbrille kommt.
Seid ihr gegönnt.
Kommen wir noch zu der ersten Liga der Frauen. Auch mit deutscher Beteiligung. Sophie Feller hat auf der 13 gestartet für Lille, die allerdings in Toulouse 5-45 verloren haben. Bordeaux hat 52-17 gegen Montpellier gewonnen. Ein hoher und verdienter Sieg, haben alles gewonnen in der Saison. Romagna hat 38-0 gegen Blagnac gewonnen. Grenoble 8-5 gegen Lyon. Und Rennes hat 17-25 gegen Bobigny verloren. Also eigentlich ein Spieltag, an dem fast alles erwartet.
Wie erwartet. Ja, und mit diesen Worten, glaube ich, entlassen wir euch dann. Ja, noch nicht ganz ins Weihnachtsfest. Ich glaube, oder doch? Wann ist denn Weihnachten? Was haben wir denn heute?
Nächste Woche Dienstag, heute ist Mittwoch.
Ja, also entlassen wir euch dann in die Weihnachtsferien. Genießt die Tage mit Familie, Freunden und ein bisschen Rugby. Wir müssen ja ran. Ja, wir am 28. spielen wir, glaube ich. Habt also dann die Feiertage. Könnt ihr euch dann schön vor die Glotze hocken, während wir ackern müssen, arbeiten müssen. Wir müssen übrigens auch am 3. ran. Also Neujahr wird auch nichts. Aber gut, machen wir ja gerne. Dementsprechend wünsche ich euch dann ja einfach besinnliche Feiertage. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Wünsche habt, dann immer entweder auf Social Media oder an unsere E-Mail-Adresse www.bleublancrugby@info.de.
info@bleublancrugby.de.
Immer habe ich es falsch.
So rum.
Aber ja, da könnt ihr uns hinschreiben. Wir freuen uns über alles und Marc antwortet euch dann irgendwann.
Ich hoffe über Weihnachten. Gut. Ich bin optimistisch.
In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe. Lasst euch den Weihnachtsbraten schmecken.
Bis dahin.
Tschüss. Tschüss.